Heute zu Gast Frank Grotzky.
Stichwort ist hier ganz bewusst Mehrwert. Es muss eine Win-Win-Situation für alle sein, sonst funktioniert der Newsroom aus meiner Sicht nicht.
Newsroom-Köpfe. Der Podcast für digitale Kommunikation. Mit Christoph Moss. Denn der Newsroom beginnt im Ohr.
Mein heutiger Gast ist Leiter External Relations bei der Kion Group. Herzlich willkommen, Frank Grotzky.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Frank, was macht Kion?
Kion ist ein Konzern, der eigentlich jedem begegnet, ohne dass man das vielleicht weiß. Denn Kion ist einer der weltweit führenden Komplettanbieter in der Intralogistik. Das heißt in Warenlagern. Das sind diese wunderbaren baulichen Klötze, die man immer an der Autobahn sieht, rechts und links, irgendwo auf der grünen Wiese. Und jeder kennt sie doch, keiner weiß, was da drin wirklich so vor sich geht. Aber dadurch, dass ja alles, was ihr um euch herum seht, ob das Kleidung ist, ob das die Uhren sind, ob das die Tische sind, an denen ihr gerade sitzt, die waren alle mal im Warenlager, bevor sie zu euch geliefert worden sind oder in die Geschäfte geliefert worden sind. Und diese Warenlager statten wir aus. Das ist das, was Kion macht.
Intralogistik hättest du dir vor knapp 30 Jahren vorstellen können, dass du das mal beruflich machst, als du in Düsseldorf studiert hast?
Nein, niemals. Ich habe meinen Werdegang eigentlich bis hierhin so überhaupt gar nicht geplant. Ich habe Geschichte und Germanistik studiert, auf Magister und Lehramt übrigens, um sicherzugehen, dass ich später dann definitiv irgendwo unterkomme, weil zu dem Zeitpunkt galt Geschichte immer noch so ein bisschen als brotlose Kunst. Ich bin aber leidenschaftlicher Historiker, eigentlich bis heute, und habe mich deswegen auch entschlossen, Geschichte zu studieren und wollte eigentlich in der Uni bleiben.
Und Geschichte hat ja viel auch mit Geschichten erzählen zu tun. Da werden wir uns gleich auch noch drüber unterhalten. Wenn wir noch mal kurz auf die Unizeit sehen, das war ja nicht nur Düsseldorf, das war auch Kalifornien.
Ich hatte das Glück und die Freude, über ein Stipendium auch dort Geschichte studieren zu können. Das heißt, ich war einer der wenigen, die als Historiker im Austauschprogramm der Heinrich-Heine-Universität ein Teilstipendium bekommen haben und dann in den USA, in Davis, das ist in Kalifornien, ungefähr eine Stunde von San Francisco entfernt, ja, auch eine Zeit lang verbringen konnte, was natürlich sehr bereichernd war und was natürlich auch wieder ein Stück weit auf das Storytelling, wie du es schon angesprochen hast, natürlich eingeht, weil es eine ganz andere Welt ist, die einen natürlich dann auch mitprägt, wenn es auch jetzt nur knapp ein Jahr war, in dem ich halt da drüben war.
Wie hat dich das geprägt? Wie merkst du das?
Ich merke, dass die amerikanischen Studenten anders an die Materie herangehen, als wir das tun. Ja, also auf der einen Seite, so habe ich es zumindest damals kennengelernt, wir reden hier vom Jahr 99, 2000, ist also schon ein paar Jährchen her. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber das System war damals deutlich verschulter, als es bei uns an der Universität war. Ja, das heißt, man hatte Anwesenheitspflicht, man musste sich richtig einschreiben in die Kurse. Ist ja, glaube ich, heute mittlerweile bei uns in der Uni auch ein bisschen mehr der Fall. Man hat wirklich konsequente Hausaufgaben aufbekommen, von Stunde zu Stunde, von Vorlesung zu Vorlesung. Man hat die Bücher gestellt bekommen, in die man reingucken musste, um nachher die Klausuren bestehen zu können. Das hat auf der einen Seite, war das natürlich spannend, weil man wahnsinnig viel lernen musste. Auf der anderen Seite war es auch für mich, sage ich ganz offen, befremdlich, weil man wenig Möglichkeit hatte, sich eigenständig da halt einzubringen. Ja, also hier vielleicht auch ein Beispiel. Ich habe bei einer Hausarbeit, die ich schreiben musste, bin ich doch auf die grandiose Idee gekommen, selber eigen zu recherchieren und sozusagen selber Quellen mit einzubringen. Das war für die vollkommen fremd. Das hat die im Grundstudium überfordert, weil sie dann zu mir meinten, sie könnten ja nicht bewerten, ob meine Qualität jetzt besser sei als die der Mitschülerinnen und Mitstudentinnen und Mitstudenten, weil die ja alle auf der gleichen Basis arbeiten würden und ich hätte jetzt quasi mit meiner Extraleistung die Basis ja verändert.
Da warst du deiner Zeit voraus.
Ich weiß nicht, ob ich meiner Zeit voraus war. Ich war halt schon in Düsseldorf in Deutschland im Studium zu einer Zeit, in der man kommen konnte, wann man wollte. Ich glaube, es hat niemanden damals interessiert, ob man an der Uni war, wie man an der Uni war, ob man das nur abgesessen hat, sondern man war vollkommen selbstbestimmt. Und das hat mich natürlich geprägt. Ja, man musste selber lernen, man musste sich selber kümmern, man musste sich selber orientieren, man musste sich selber einschreiben, man musste die Kurse selber raussuchen, man musste selber die Themen finden nachher für die Prüfungen. Ich fand das sehr bereichernd, auch nachher für meinen weiteren Lebenslauf.
Der dann in Düsseldorf weiterging. Du hast den Job gesucht, bist zu Kotes und Kleves gegangen, was später dann ja Ketchum Pleon wurde.
Ja, ich habe sogar noch mehr gemacht. Also in der Tat war es so, wie ich ihm schon angedeutet habe, ich wollte Historiker eigentlich werden und bleiben. Und hatte an der Universität, war ich schon an zwei Lehrstühlen, Kiwi hieß das damals, ja, also so eine Art Hilfswissenschaftler als Studierender, der an den Lehrstühlen unterstützend geholfen hat. Parallel dazu habe ich aber auch gedacht, naja, wenn das nicht klappt, dann musst du halt mal schauen, was das Leben da draußen auch sonst noch zu bieten hat, zumindestens wenn man arbeiten gehen möchte. Und deswegen war ich auf der einen Seite bei Kotes Kleves, da wollte ich mir die Agenturseite halt mal angucken. Und habe da halt unterstützt und zum ersten Mal für Unternehmen gearbeitet. Natürlich, wie gesagt, noch auf Agenturseite. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch das Schreiben ausprobiert und bin zur Rheinischen Post als freier Mitarbeiter gegangen und habe da meine ersten Artikel verfasst.
Was waren das für Geschichten?
Also ich kann mich in der Tat an meine allererste Geschichte noch erinnern, die ich jemals geschrieben habe. Und da durfte ich, wie es so klassischerweise ist, zu einem Schützenverein gehen, die Osterfest hatten. Also so eine typische Aufgabe für einen ganz jungen, neuen, freien Mitarbeiter. Und ich weiß noch, wie ich dann nachher den Artikel geschrieben habe und zu Hause gesessen habe und nach einer knackigen Überschrift überlegt habe. Und die Überschrift lautete dann am Ende: für eine Handvoll Eier.
Ja, gut. Also es ist, ja. Geschichtenerzähler. Das hat dich offensichtlich fasziniert, denn du bist dann im Journalismus erstmal geblieben.
Genau, als ich gemerkt habe, dass es vielleicht an der Universität mit Geschichte doch ein bisschen schwierig würde, weil damals sehr, sehr lange Wartezeiten waren, bis man vielleicht die Möglichkeit hatte, dann irgendwann, wenn man das weiter verfolgt hätte, einen Lehrstuhl zu bekommen, habe ich mich entschlossen, Journalismus weiter zu verfolgen, habe mich dann beworben und bin dann angenommen worden als Volontär beim Westfälischen Anzeiger im Ruhrgebiet, im östlichen Ruhrgebiet, in Hamm. Das kam, wie so häufig, dadurch zustande, dass eine Kollegin bei der Rheinischen Post, für die ich geschrieben habe, dort selber ihr Volontariat gemacht hat und sagte: hör mal, das ist eine super Zeitung, da kannst du richtig viel von der Pike auf lernen, bewirb dich doch mal da. Ja, das habe ich gemacht, bin angenommen worden und war natürlich dann sehr froh, dass ich dann in der Tat nach dem Studium das Handwerk nochmal von der Pike auf lernen durfte.
Hast auch ein paar Jahre gemacht und 2008 dann der Schritt zu Lanxess nach Köln.
Vielleicht dazu gesagt, ich war ganz bewusst und sehr gerne im Lokaljournalismus, übrigens bei der Rheinischen Post auch schon vorher als freier Mitarbeiter. Warum? Und da kommen wir wieder zum Geschichten erzählen. Weil man dort die besten Geschichten erzählen konnte. Also vom, ich nenne es immer, vom Klochard bis zum Vorstandsvorsitzenden konnte man in seiner Stadt, in seinem Lokalbereich ja alles erzählen. Oder aber vom Rosengarten, privaten hinter der Hecke bis zum großen Kurpark. Die Spannbreite ist unglaublich groß gewesen. Und das hat mich immer fasziniert, was man halt alles erzählen konnte und wie man es erzählen konnte. Und das hat mich am Ende auch, ja, bei Lanxess überzeugt. Denn als ich das Angebot bekommen habe, zu Lanxess zu wechseln, war Lanxess erst wenige Jahre ausgegliedert aus der großen Bayer AG, hatte noch ganz wenig Verwaltung, hatte den Konzernsitz noch mitten im Werk, so dass man mit Werkschutz noch dahin gefahren werden musste, schon 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und niemand, der die Geschichten erzählt hat. Und das Ganze beim Portfolio von 14 Geschäftssegmenten damals. Also Bayer hat Lanxess wirklich alles ins Portfolio gelegt, was sie nicht mehr gebrauchen konnten. Und was vielleicht auf wirtschaftlicher Seite erstmal herausfordernd war, war auf kommunikativer Seite natürlich ein Traum.
Was sind das für Dinge, die Lanxess verkauft, produziert hat?
Also damals, Lanxess hat sich in der Zwischenzeit natürlich auch ein bisschen gewandelt, aber damals war das vom Kautschuk, also künstlicher Kautschuk in Autoreifen zum Beispiel, aber auch in Dichtungen, über Kunststoffe in jeglicher Form, allen voran im Automobilsektor, über Leder, also die Lederherstellung und vor allen Dingen Lederveredelung, bis hin zu Wasserprodukten, sprich chemischer Einsatz, um Wasser zu entsalzen, aber auch um Wasser reinzumachen. Das war eine ganz, ganz, ganz breite Palette, die man dort bespielen konnte und die natürlich auch für das tägliche Leben unendlich wichtig waren, auch mit vielen, vielen Geschichten, die man erstmal so gar nicht auf dem Schirm hatte, die aber trotzdem natürlich bedeutungsvoll waren, weil Chemie ist auch überall drin. Ohne Chemie geht's nicht. Ich bin damals Pressesprecher, ganz klassisch, für die deutschen Standorte geworden. Das waren damals 11 Stück, über ganz Deutschland verteilt. Und da habe ich dann ganz viel halt mit den Medien gesprochen und natürlich nicht nur Fragen beantwortet, wie es ein klassischer Pressesprecher macht, sondern auch halt Themen vorgestellt. Und um Themen vorstellen zu können, muss man gute Ideen haben, die man im Unternehmen sucht und findet und auf die Journalisten dann jetzt ja sozusagen mein Gegenüber auch annehmen, weil sie es wiederum selber als interessante Geschichten empfinden, die Leserinnen und Leser interessieren wird und auch tut.
Und du hast dann im Laufe der Zeit auch die Rolle eines globalen Chefs vom Dienst eingenommen.
Ja, genau. Ich habe mich dann über die Jahre, ich war sage und schreibe 11 Jahre bei Lanxess, weil es, wie gesagt, ein sehr spannendes Unternehmen war und sicherlich immer noch ist, das sich weiterentwickelt hat. Und habe so ein bisschen den klassischen Werdelauf eingeschlagen und habe dann aber auch gemerkt, dass in der Kommunikation, wir waren damals recht viele Teilbereiche noch in der Kommunikation, dass eine bessere Kommunikation innerhalb des Konzerns auch ganz wesentlich ist, um noch schönere Geschichten zu bekommen und vor allen Dingen, um diese Geschichten dann auch intern wie extern schön orchestrieren zu können und global optimal ausspielen zu können. Und da ist mir damals, ich rede ja vom Jahr 2017, aufgefallen, dass wir Lanxess zu dem Zeitpunkt, viele andere Unternehmen übrigens auch noch nicht optimal aufgestellt waren und bin auf die Idee gekommen, einen Newsroom aufzubauen. Den gab es vorher da noch nicht.
Wie bist du da vorgegangen?
Ich habe in der Tat mir einschlägig Literatur zu dem Zeitpunkt angeguckt. Und Christoph, ich glaube, da darf ich schon sagen, dass du da seinerzeit durchaus ja schon mitgespielt hast in der Newsroom-Welt und habe dann mich damit ein bisschen näher beschäftigt, wie man das Ganze aufbauen kann und bin dann zu den wenigen, damals noch wenigen Unternehmen gereist, die so eine Initiative halt schon hatten. Das war zu dem Zeitpunkt die Telekom, das war Siemens zum Beispiel und habe mir dort die Newsrooms halt angeguckt und habe mit den CVDs gesprochen und einfach geschaut, wie macht ihr das denn und wie kann das denn dann zu mir passen, wie kann das zu Lanxess passen, wie kann das zu unserem Setup passen. Denn auch das wissen wir ja mittlerweile, jedes Unternehmen ist anders und den einen Newsroom gibt es dann doch nicht. Den gibt es in der Theorie, aber praktisch muss man ihn sicherlich immer noch ein bisschen anpassen und modellieren.
Und dieses Wissen hast du dann mit zur Kion genommen?
Als ich 2019 mich da entschieden habe, nochmal was vollkommen anderes zu machen, also zumindest was die Branche angeht, ja, das heißt nochmal aus der Komfortzone rauszugehen, wie gesagt, nach 11 Jahren bei Lanxess hatte ich dort als Leiter der externen Kommunikation auch die Herausforderung und die Freude, zum zweiten Mal ein Newsroom aufbauen zu dürfen. Und das in einem Multimarkenkonzern, den ich so im Vorfeld natürlich auch nicht kannte. Denn Kion ist nur eine Dachorganisation. Die Marken selber, ich nenne mal einfach 2, 3, Linde Material Handling zum Beispiel oder Still oder Dematic, die eigentlich schon viel länger im Markt sind und auch bei den Kundinnen und Kunden viel bekannter sind als die Muttergesellschaft, die gab und gibt es halt immer noch. Und hier ist es halt besonders spannend, ja, als Dachorganisation, als Komplettanbieter diesen Multimarkenkonzern zusammenzuführen, auch kommunikativ.
Was ist da besonders herausfordernd?
Nun ja, also zum einen, wir reden hier noch von der Zeit vor Corona, da haben viele Unternehmen noch auf den klassischen Newsroom gesetzt, also auf einen Präsenz-Newsroom. Den gab es bei uns zum Beispiel nie und den konnte es auch nie geben, weil wir in diesem Mehrmarkenkonzern natürlich auch unterschiedliche Konzernzentralen hatten. Also Kion selber sitzt in Frankfurt, Dematic sitzt in Atlanta in den USA, Linde in Aschaffenburg, also in Bayern und Still in Hamburg. Ja, also dieses wir kommen mal eben zusammen, setzen uns gemeinsam an einen Tisch und gucken mal, was wir heute, morgen, die Woche oder im Monat über machen, hat so zum Beispiel nie funktioniert. Es war von vornherein internationaler Newsroom. Denn wie gesagt, da waren immer Kolleginnen und Kollegen von Anfang an mit drin, die nicht Deutsch gesprochen haben natürlich. Und, das darf man nicht vergessen, in so einem Mehrmarkenkonzern gibt es auch bei allen Gemeinsamkeiten, die man hat, natürlich auch trotzdem immer noch Unterschiede, auch in der Kultur, ja, in der Firmenkultur. Denn in erster Linie versteht sich bis heute ein Linde-Mitarbeiter in Aschaffenburg als Linde-Mitarbeiter und erst in der zweiten Reihe vielleicht als Mitarbeiterin und Mitarbeiter der Kion Group.
Wie habt ihr das Internationale organisiert? Konferenzen? Wann haben die stattgefunden?
Na, ich hatte das Glück, dass ich, wie gesagt, ein bisschen schon Erfahrung durch Lanxess hatte. Und von da an musste ich zum Glück nicht ganz bei Null anfangen, sondern ich bin da vermeintlich banal dran gegangen und habe die Kolleginnen und Kollegen erstmal eingeladen und habe gesagt, so, wir müssen uns jetzt mal besser und anders miteinander austauschen, als wir es vielleicht früher getan haben. Und dazu möchte ich euch zu einer Newsroom-Session halt einladen, die wir zweimal in der Woche stattfinden lassen. Wichtig war natürlich, wie überall im Vorfeld, dass man erstmal Klinken putzen geht. Ja, also ich musste dir natürlich die Idee des Newsrooms, das Zusammenspiel des Newsrooms überall erstmal erklären. Und das heißt, das war bei mir sehr viel schwieriger als bei anderen Konzernen. Es war nicht nur ein Vorgesetzter, nämlich mein Direktor, sondern es waren gefühlt 8. Tatsächlich wahrscheinlich auch, weil, wie gesagt, in jeder Marke, in jedem Bereich es wiederum auch einen Kommunikationsverantwortlichen gibt. Und die musste man natürlich auch erstmal alle überzeugen. Und dann musste man auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kollegen, die jetzt im Newsroom sind, ebenfalls abholen und überzeugen, was für einen Mehrwert das Ganze denn bringt. Und Stichwort ist hier ganz bewusst Mehrwert. Es muss eine Win-Win-Situation für alle sein, sonst funktioniert der Newsroom aus meiner Sicht nicht.
Welchen Mehrwert konntest du denn vermitteln? Wie konntest du sie überzeugen?
Das ging relativ schnell. Zum einen kann man in so einem Mehrmarkenkonzern ganz simple Synergien schaffen durch so ein Newsroom-Konzept. Sprich, eine unserer Leitmessen ist die Logimat. Die findet immer Anfang des Jahres in Stuttgart statt. Und wenn man da mit 3 oder 4 Marken auftritt, dann kann es auch schon mal vorkommen, dass man vielleicht 2 oder 3 Filmteams da hat oder 2 oder 3 Fotografen als Beispiel, weil man sich im Vorfeld nicht miteinander abgestimmt hat. Und da geht es dann ganz schnell über die Kostenschiene, indem man Synergien schaffen kann und sagt, so, wir orchestrieren das jetzt mal so, dass da ein Filmteam hinkommt und ein Fotograf, der das dann für alle macht. Und entsprechend sparen wir eine Menge Geld damit. Und das ist sicherlich der schnellste Effekt, den man bei so einem Newsroom in so einem Setup erzielen kann. Viel wichtiger ist aber am Ende, dass die Kolleginnen und Kollegen, aber auch alle Leute im Unternehmen sehen, was man denn daraus gemacht hat. Und wenn dann zum ersten Mal auf so einem Auftritt zum Beispiel ganz viele verschiedene Geschichten rausploppen, die alle so gewollt waren, wie sich das die Kolleginnen und Kollegen vorgestellt haben, alle abgestimmt zu einer bestimmten Zeitspanne ausgespielt worden sind und das Ganze dann international und jeweils angepasst auf die einzelnen Marken, dann sieht man ganz schnell die Erfolge eines solchen integrierten Newsrooms.
Hast du das Gefühl, dass die einzelnen Marken und Geschäftsbereiche auch über den Newsroom voneinander lernen können?
Ja, unbedingt. Wir haben zum Beispiel, das ist ja auch nicht überall so, ganz viele Marketing-Kommunikatoren. Soll heißen, bei uns ist Marketing und Kommunikation nicht wirklich getrennt. Und wenn man jetzt bei den Geschäftsbereichen die Marketing-Kolleginnen und Kollegen mit am Tisch sitzen hat und wir ihnen zeigen können, wie wir diese Themen ausspielen und wie erfolgreich sie am Ende dann halt auch wahrgenommen werden bei den Menschen da draußen. Das wiederum hilft natürlich dann auch den Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam zu überlegen, ob und wie ihre Marketing-Ideen ankommen, ob sie richtig platziert sind, ob es Doppelungen gibt, ob sie noch was nachjustieren müssen. Also es ist sozusagen ein Stück weit gelebte Analytics, wenn man es mal so sagen möchte.
Wann ist der Newsroom für dich erfolgreich?
Zum einen, wenn die Botschaften oder die Geschichte, die ich erzählen wollte, wirklich ankommt. Und zum zweiten, wenn es Reaktionen auf diese Geschichten gibt. Reaktionen im Sinne von, das ist ja natürlich nicht mehr nur der klassische Abdruck der Zeitung, sondern wenn ich merke, dass die Themen auf den Social-Media-Kanälen gut ankommen, wenn ich merke, dass es ganz viele Likes und Klicks und Kommentare unter den Videos gibt, wenn ja ein Community-Management daraus entsteht, dann weiß ich, dass die Leute es gern gesehen haben und dass sie sich damit auseinandersetzen.
Welche Rolle spielen dabei Daten und künstliche Intelligenz jetzt und vielleicht auch in Zukunft?
Eine zunehmend wichtigere Rolle. Ich glaube, da bin ich einer von ganz, ganz, ganz vielen, der das sagt. Natürlich haben wir bisher dann auch schon die Social-Media-Kanäle betrachtet, gemessen, ausgewertet und geschaut. Bei Kion sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe seit vergangenen Jahres einen eigenen Datenanalysten in meinem Team. Das heißt, wir haben ja eine eigene Datenexpertise in der Kommunikation. Und der Kollege, der das macht, erarbeitet gerade einen kommspezifischen Datensee, aus dem wir dann in der Tat alle Reportings über alle Kanäle hinweg, so wie wir es möchten, ziehen können. Das ist das Ziel, was wir haben. Und die Vision, die ja sicherlich noch mit dranhängt, ist, dass wir nachher nicht nur unsere eigenen Erfolge oder Misserfolge sehen und messen können, sondern dass wir darüber hinaus, weil wir vielleicht auch ein bisschen nach draußen gucken, Themen, neue Themen entdecken können, Nischenthemen entdecken können, sicherlich auch uns den Wettbewerb angucken können, bis dahin, dass wir ja Erfolge ein Stück weit planbar machen können.
Wie viele Menschen arbeiten in eurem Newsroom?
Im Newsroom sind es knapp 20, wobei man dazu sagen muss, wir haben immer noch eine Vertreterregelung mit dabei. Also aus meiner Sicht funktioniert der Newsroom auch nur, wenn er kontinuierlich mit den gleichen Kolleginnen und Kollegen stattfindet. Sonst hat man zu viel Reibungs- und zu viel Informations- und Themenverluste. Und entsprechend habe ich ein Setup organisiert, in dem ja immer die gleichen Kolleginnen und Kollegen mit drin sind. Die fungieren ein bisschen als Botschafter, die natürlich dann in ihre Bereiche, in ihre Geschäftsbereiche, in ihre Gesellschaften zurückgehen und das, was wir dort halt besprochen haben, dann auch zur Umsetzung bringen. Das sind ein Stück weit Ambassadoren für die Themen.
So Klassiker im Newsroom sind ja auch immer Freigabeprozesse. Jetzt stelle ich mir das in so einem Mehrmarkenkonzern nochmal besonders spannend vor, weil ihr ja da auch immer wieder unterschiedliche Botschaften mitschwingen habt, unterschiedliche Produkte. Hat sich das durch den Newsroom verändert?
Ich glaube, es ist ehrlich gesagt besser und einfacher geworden. Auch da wieder das klassische Beispiel, wenn jeder früher etwas gemacht hat, was der andere nicht gesehen hat, dann kam es meistens dann natürlich im Nachhinein ja oftmals zu der einen oder anderen Frustration. Ja, also hier ein klassisches Beispiel, auch wieder ganz banal. Still und Linde, zwei Unternehmen, die Flurförderzeuge, allgemein bekannt als Gabelstapler, produzieren. Die haben am gleichen Tag eine Pressemitteilung rausgeschickt. Am besten auch an die gleiche Zielgruppe, nämlich an die gleichen Medien, die gleichen Fachmedien. Hätte man das vorher im Newsroom besprochen, wäre das so nicht passiert. Und bei der Abstimmung ist es genau das Gleiche, weil es in der Regel dann natürlich über die gleichen Kanäle läuft. Und das hätte man deutlich vereinfachen können. Ist nur ein Beispiel dafür, was mit Abstimmung oder wie es jetzt einfacher funktioniert. Wir haben das relativ simpel gehalten und so funktioniert halt wieder dieses Botschafter-System, von dem ich eben kurz gesprochen habe. Die Kolleginnen und Kollegen, die das mitnehmen in ihre Organisation, sind auch dafür verantwortlich, dass die Produkte, die wir aus dem Newsroom herausbringen, entsprechend dort abgestimmt werden. Das heißt, ich muss nicht wie früher auf 25 Leute in einem Konzernteil zugehen und sagen, gibst du mir bitte den Post frei, aber der nächste gibt mir bitte die Pressemitteilung frei und der dritte gibt mir den Podcast frei, sondern ich lasse das alles über den Kollegen laufen, der im Newsroom sitzt und der kümmert sich dann darum, dass dort alles final freigegeben ist, damit sich im Nachhinein auch keiner mehr aufregen kann.
In einem Mehrmarkenkonzern wie Kion arbeiten Ambassadeure und die sorgen dafür, dass Themen und Geschichten freigegeben werden. Vielen Dank, Frank Rotzki. Schön, dass du bei uns warst.
Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch dir.
Das war Newsroom Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf newsroomköpfe.com.